Das letzte Mal, als wir uns das Samuelbuch angeschaut haben, da waren wir am Ende vom 1. Samuel Kapitel 14. Und dort am Ende dieses Kapitel 14, dort haben wir eine Zusammenfassung gelesen von dem König Saul und seiner Königsherrschaft. Und wenn man so eine Zusammenfassung macht, dann deutet es eigentlich darauf hin, dass man meistens das Kapitel oder den Punkt, über den man spricht, auch abschließen möchte und jetzt eine Zusammenfassung gibt. Und genau das macht auch der Schreiber des Samuelbuches. Er schließt etwas ab. Und wenn wir dieser Methode folgen, dann sehen wir, dass wir das erste Buch Samuel in drei Abschnitte einteilen können. Und das ist eine gute Unterteilung, wie ihr euch das Samuelbuch merken könnt. Drei Abschnitte. Den ersten Abschnitt haben wir gesehen in dem ersten Kapitel, also Kapitel 1 bis Kapitel 7. Weil am Ende von Kapitel 7 lesen wir die Zusammenfassung über Samuel. 1. Samuel 7, 15 bis 17 finden wir das. Wir sind zum zweiten Punkt gekommen, zur zweiten Einteilung. Von Kapitel 8 bis 14. Und das Thema war eigentlich da, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Im Kapitel 1 bis 7 haben wir gesehen, ein Prophet nach der Gnade Gottes und jetzt ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann nach dem Herzen der Menschen. In Kapitel 8 bis 14. Die dritte Einheit oder Einteilung, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Kapitel 15 bis 31, eigentlich bis 2. Samuel, Kapitel 8. Weil dort finden wir nämlich die Zusammenfassung über David und seine Königsherrschaft. Und jedes dieser Abschnitte beginnt eigentlich mit einer Krise. Wir haben gesehen, Hophni und Phinehas, die Söhne Elis, die treulosen Priester. Das ist eine Krise, die Priester Gottes, die treulos handeln. Der zweite Abschnitt, die Verwerfung Gott als ihren König. Das Volk verlangt nach einem König, wie es die anderen Völker haben. Sie haben den Wunsch nach einem menschlichen König. Das ist die zweite Krise. Und die dritte Krise, die beginnt, König Saul, der treulose König. Und wir befinden uns eben in diesem dritten Abschnitt, wo nun der Fokus von Saul immer mehr auf eine andere Person gerichtet wird, die sozusagen auf die Bühne tritt, der Mann nach dem Herzen Gottes. Schlag mit mir gemeinsam auf, wir werden heute das erste Buch Samuel, Kapitel 15, zusammen anschauen. Wir werden immer mal wieder, wir haben es in der Schriftlesung gehört, und wir werden immer mal wieder einige Verse zusammen lesen, um dort auch die Punkte zu sehen. Und wie du das im Handout sehen kannst oder lesen kannst, mein Predigtthema ist: Gehorsam ist besser. Ich denke, das hören wir öfters, zumindest von den Eltern an den Kindern, die das sagen: Gehorsam ist besser. Und so ist auch mein Predigtthema. Und wir beginnen gleich mit dem allerersten Punkt, den uns der Autor gibt. In den Versen 1 bis 8 sehen wir nämlich die Grundlage zum Gehorsam. Die Grundlage zum Gehorsam. Und lasst uns nun mal die ersten drei Verse gemeinsam lesen. 1. Samuel 15, die Verse 1 bis 3. Samuel aber sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme des Wortes des Herrn. So spricht der Herr der Herrscharen: Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem es sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So siehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Der Prophet Samuel beginnt hier mit dem Punkt, dass er den König selbst gesalbt hat in Vers 1. Und dieser Hinweis, den Samuel hier gibt, zeigt oder deutet auf zwei Dinge hin. Der erste Punkt: Saul ist ein gesalbter König von Gott. Er soll immer noch auf das Wort Gottes hören. Seine wichtigste Aufgabe als König über Israel ist, dem Bundesgott Jahwe zu gehorchen und auf ihn zu hören. Und der zweite Punkt, den Samuel macht, ist, dass er immer noch als Vermittler zwischen Gott und Saul ist. Samuel ist immer noch der Überbringer der Nachrichten von Gott an Saul und an das Volk Gottes. Er ist immer noch ein Prophet Gottes und er ist immer noch im Dienst für Gott. Er hat niemals aufgehört, seine Aufgabe zu tun für Gott. Und ich denke, Wenn du den ersten Punkt dir anschaust, die Grundlage des Gehorsams und das Predigtthema Gehorsam ist besser, dann merkst du eigentlich schon, was das zentrale Thema heute ist. Es ist das Wort höre oder sei gehorsam, was in unserem Predigttext 9-mal erwähnt wird, in verschiedenen Übersetzungen. Wir hören einmal höre, gehorche. Was fordert Gott nun von Saul? Gott fordert von Saul den vollkommenen Gehorsam. Es ist nicht ein blinder oder ein ungewisser Gehorsam, sondern Saul muss dem offenbarten Wort Gottes gehorsam sein. Und was Gott von Saul fordert, das haben wir zusammen gelesen in den Versen 1 bis 3. In diesen ersten drei Versen fordert Gott von Saul etwas, was er als König noch nie getan hat. Er muss zum allerersten Mal einen Krieg anfangen. Ja, wir haben gelesen in den ersten 14 Kapiteln, Saul war in einem Krieg gegen die Philister, gegen die Feinde Gottes, um das Volk Gottes zu verteidigen, um es zu beschützen. Aber noch niemals musste er einen Krieg beginnen. Er muss gegen die Amalekiter kämpfen. Er muss sie ausrotten. Er muss an ihnen den Bann vollstrecken. Und das ist das Wort Gottes, das Gott Saul überbringt, indem er gehorsam sein soll. Er soll das ganze Volk Amalek und die Tiere töten und an ihnen den Bann ausführen. Und vielleicht ist der ein oder andere hier und fragt sich, warum so ein hartes Gericht? Wenn wir lesen von Männern, von Kindern, von Frauen, von Säuglingen, das Volk Amalek sind die Nachkommen von Esaus. Sie waren ein nomadisches Wüstenvolk, das Israel nach dem Auszug aus Ägypten angegriffen hat. Wir lesen das in 5. Mose 25, 17 bis 19. Schlag es mit mir zusammen auf, dass wir das lesen. Das ist das Wort Gottes. 5. Mose 25, die Verse 17 bis 19. Gedenke daran, was ihr Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Das 5. Buch Mose ist eigentlich eine ganze Predigt von Mose, die Gott ihm gibt für das Volk. Und er sagt, gedenke daran, was dir Amalek angetan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wie es dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt. Alle Schwachen, die zurückblieben waren, als sie müde und matt waren, und wie er Gott nicht fürchtete. Wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen. Vergiss es nicht. Das ist das Wort Gottes an sein Volk. Amalek soll also nicht aus irgendeiner Lahme heraus ausgetilgt werden. Oder weil es Amalek ist und nicht Israel. Nein, Amalek war so hinterlistig, dass sie das Volk Gottes beim Auszug aus Ägypten angegriffen haben. Und Amalek hat nicht offensichtlich von vorne angegriffen, sodass Mose und Josua und die ganzen Krieger sich verteidigen konnten, sondern sie waren hinterlistig. Sie haben die Nachzügler angegriffen, das heißt, die nicht mitfolgen konnten, die Schwachen, die Kranken, die Alten. Die Kinder, die nicht so schnell laufen konnten, die Frauen, sie wurden angegriffen von Amalek. Es war also eine alte, aber unvergessene Ungerechtigkeit der Amalekiter. Und Saul soll mit dem Volk nun das Werkzeug Gottes sein für sein gerechtes Gericht. Und das soll er über Amalek bringen. Und es sind viele Jahre nach dieser Ungerechtigkeit Amaleks vergangen. Es sind circa 300 Jahre. Und das zeigt, dass Gott gütig ist. Wir finden kein Anzeichen für eine Veränderung bei den Amalekitern. Das heißt, sie haben genauso wie sie es damals gemacht haben, haben sie weitergemacht. Das zeigt uns unser Predigttext, wenn du in Vers 18 schaust, dann sagt dort Samuel, als er zu Saul spricht, Vers 18 in unserem Predigttext, und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, ziehe hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie bis du sie ausgerottet hast. Und auch Vers 33 in unserem Predigtext zeigt, dass es keine Veränderung gab. Dort spricht Samuel selbst zu dem König Agag und sagt in Vers 33, wie dein Schwert Frauen ihre Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden von allen Frauen. Keine Veränderung bei den Amalekitern. Und Gott ist nicht einer, der vergisst. Und nun ist die Sünde der Amalekiter zur vollen Reife gekommen. Und so bringt Gott nun sein Gericht über sie. Oft ist es so, oder oft denkt der Sünder, dass es keinen Gott gibt oder dass Gott nicht fähig ist zu richten, weil so viel Zeit vergeht nach der Sünde, die er begangen hat. Wir finden das in vielen Bibelstellen, dass der Sünder solche Gedanken hat. Doch Gottes Langmut führt die Seinen zur Buße, sagt uns das Wort, die Heilige Schrift. Und das war bei den Amalekitern nicht der Fall. Und es liegt nun an Saul, das Urteil Gottes zu vollstrecken. Er befindet sich hier im Krieg für Gott. Der Sieg ist der Sieg des Herrn. Und es gibt keinen Gewinn, es gibt keinen materiellen Vorteil für die Krieger oder für Saul, als allein Gott zu gehorchen. Und in Versen 4 bis 7 sehen wir, wie Saul sofort reagiert, als er das Wort Gottes gehört hat. Indem er die kämpfenden Männer zusammenruft bei Telaim und versammelt. Und du kannst es noch hören. Du hörst, wie Saul den Kriegern sagt, so spricht der Herr der Herrscharen. Er will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihnen in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. Und so lasst uns nun hinziehen und Amalek schlagen und den Bann an allen vollstrecken. Und alles, was Amalek hat und schont keinen, sondern tötet die Männer und die Frauen, die Kinder, die Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamele und Esel. Und du siehst, wie Saul vorangeht mit dem Kriegsvolk. Sie machen sich auf den Weg, um genau das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat. Und auch wenn die Ausführung dieses Befehls schwierig war, so wussten sie, Gott hat seinem Volk immer gerettet. Gott hat sein Volk immer gerettet. Und gerade bei diesem Auftrag, es ist der Auftrag des Herrn, waren sie sich seiner Hilfe und seines Beistandes sicher. Die Wahrheit, die uns die Heilige Schrift hier gibt, dass Gott langmütig ist, ist für uns Kinder Gottes ein Trost. Weil wir wissen, dass Gott langmütig ist und uns durch seine Langmut zur Buße führt. Wie es der Apostel Paulus zum Beispiel im Römerbrief sagt, in Kapitel 2, die Verse 2 bis 4, schreibt er das. Doch wir sollten auch verstehen, dass Gott uns auch auffordert, seinem Wort zu gehorchen. Wir haben sein offenbartes Wort, wir haben die Bibel, die Heilige Schrift, und das ist unsere Grundlage als Kinder Gottes, ihm zu gehorchen. Und als Kinder Gottes werden wir durch den Heiligen Geist getrieben, nach seinem Wort zu leben. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir ohne Sünde sind oder vollkommen. Doch es bedeutet, dass wir den Wunsch haben, als Kinder Gottes nach dem Wort Gottes zu leben. Doch wie ist es bei Saul? Wir haben schon das letzte Mal gesehen, in Kapitel 14, dass Saul versucht hat, durch seinen eigenen auf seine eigene Weise Gott zu gefallen, durch verschiedene Versprechen, die er gemacht hat. Und jetzt lasst uns schauen, wie er hier handelt. Lasst uns sehen, wie er den Auftrag Gottes erfüllt, wie er Gott gehorcht. Und das ist der zweite Punkt, den wir heute betrachten. Wir sündigen im Dienst für Gott, wenn wir nicht nach seinem Wort handeln. Das zeigt uns der Autor. Wir sündigen im Dienst für Gott, wenn wir nicht nach seinem Wort handeln. Lasst uns den Vers 9 lesen, weil dort sehen wir, wie Saul und das Volk gehandelt haben. Vers 9. Aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war, und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Ist das der vollkommene Gehorsam, den Gott von Saul gefordert hat? Ich meine, du kannst es noch sehen, wie Saul mit seinen Kriegern aus der Stadt kommen. Und sie haben einen Mann gefangen, Wachen beschützen ihn. Und du siehst, einige haben Tiere dabei. Das Vieh nehmen sie mit. und sie bringen es ins Lager. Weiß das, was Gott zu Saul gesagt hat, dass er das tun soll? Haben wir das zusammen in Vers 1 bis 3 gelesen? Nein. Und doch stellt sich dann die Frage, was ist passiert? Warum hat Saul den Befehl Gottes nicht ausgeführt, nicht ganz ausgeführt? Und was du hier sehen kannst, ist, dass Saul die Worte Gottes nach seiner Weise ausgeführt hat. Wir sehen es in Vers 13, dort sagt es uns Saul. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ja, Saul war sich sicher, dass er den Willen Gottes ausgeführt hatte. Doch besser sollten wir sagen, Saul hat den Willen Gottes so ausgeführt, wie er es dachte, dass es richtig ist. Obwohl nämlich die gesamte Bevölkerung gemäß dem Wort Gottes ausgerettet werden sollte, verschonte Saul den König Agag von Amalek und die besten Tiere. Ja, das Volk, die anderen Menschen, sie waren entbehrlich. Ist ein Schaden, aber kein so großer. Aber diese ausgezeichneten Tiere, wie kann man die töten? Ich meine, die haben auch gar nichts mit der Sünde von Amalek zu tun. Saul denkt sich wahrscheinlich, dass Gott die guten Tiere nicht sieht und es doch kein Verlust ist, diese zu töten. Oder denkt sich, Gott hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir die Tiere mitnehmen und für unseren eigenen Bedarf nutzen. Oder vielleicht denkt er sich auch, den Gott, den Samuel kennt, ja, der wollte, dass ich alle umbringe. Aber den Gott, den ich kenne, der hat bestimmt nichts dagegen, dass wir das Beste behalten, ja, für ihn behalten. Denn er will doch das Beste für mich. Dass Saul eine Unterscheidung macht zwischen dem Gott von Samuel und seinem Gott, das sehen wir in den Versen 15 und 21. Wir lesen jetzt zweimal, dass Saul sich auf den Gott Samuels bezieht. Schau mal rein, Vers 15. Dort steht in, und Saul sprach, man hat sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie den Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Und Vers 21, genau das Gleiche. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es den Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Ja, Saul ist unser Negativbeispiel für den Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Doch so willkürlich, wie er gehandelt hat, ist es für uns nichts Unbekanntes. Auch wir sehen das in unserer Zeit. Max Weber hat es so schön gesagt über Saul. Er sagt, Saul ist heute ein moderner Self-Made-Christ. Er hört die Aufforderung Gottes, er hört das Wort Gottes und er denkt sich, ich weiß es besser. Ja, so wie ich es denke, ist es doch viel besser. Waren das nicht auch die Gedanken von den Söhnen Aarons, Nadab und Abihu? Als sie fremdes Feuer in ihre Räucherpfanne gemacht haben, obwohl Gott ihnen das nicht geboten hatte? Sie gehorchten das Wort Gottes nicht und handelten nach ihrem Verständnis, wie sie es gesagt haben. Doch wir müssen nicht so weit zurückgehen. Auch die Söhne von Eli, Hophni und Phinehas, sie waren ungehorsam dem Wort Gottes. So wie man das Fleisch opfern sollte, haben sie es nicht getan. Sie haben es nach ihrer Weise getan. Sie waren Gott ungehorsam. Wir finden heute leider viel zu oft unter Christen genauso welche, die das Wort Gottes auf ihre Weise auslegen und es verstehen und daraus sich ihren eigenen Gott machen. Sie nehmen das Wort Gottes, die Bibel, und legen es für sich aus, wie sie es denken. Wir sehen das ganz oft zum Beispiel an dem Thema Gott ist Liebe. Die Menschen nehmen den einen Punkt, diese eine Lehre, Gott ist Liebe. Und das war's. Nichts von Gottes Gerechtigkeit, nichts von Gottes Heiligkeit, die dreimal wiederholt wird in Jesaja, nichts von dem endgültigen Gericht, das wir im Wort Gottes finden. Und mit diesem einen Punkt, Gottes Liebe, wird eine Lehre aufgebaut. Die Allversöhnung. Gott liebt alle Menschen. Alle Menschen kommen in den Himmel. Es ist so wie in dem Beispiel, als einmal der Teufel mit seinen Unterteufeln spazieren ging und vor ihm lief ein Mann und dieser Mann sah ein goldenes, glänzendes Stück und das hat er aufgehoben. Was hat denn der aufgehoben? Fragt ein Unterteufel dem Teufel. Ein Stück Wahrheit. antwortete ihm der Teufel. Und stört es dich nicht, dass er ein Stück Wahrheit gefunden hat? Fragte der Unterteufel. Nein, sagte der Teufel. Ich werde dafür sorgen, dass er daraus seine Religion macht. Saul versteht das Wort Gottes auf seiner Weise und war sich sicher, dass er dem Wort Gottes gehorsam war. Und als Samuel ihn damit konfrontiert, als ihn jetzt seine Sünde gegenüberstellt, zeigte dem Saul, dass er Gott nicht gehorsam war, sondern genau das Gegenteil. Er handelt, wie er will. Er war damit Gott ungehorsam und das lesen wir in den Versen 16 bis 20. Doch Saul, immer noch überzeugt von seiner Schuld, sagt er, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, in Vers 20. Denn mich hat der Herr, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und dann an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es den Herrn, deinen Gott, in Gilgal zu opfern. Ja, Saul zeigt absolut keine Einsicht. Nein, er rechtfertigt sich sogar noch viel mehr und sagt, ja, so habe ich es doch nicht gemeint. Das hören wir oft bei den Kindern, stimmt's? So habe ich es doch nicht gemeint. Er wollte mit seinem Ungehorsam etwas Gutes tun und dann ist es doch wieder Gehorsam, oder? Nein, ist es nicht. Aber so in etwa war der Gedankengang, den Saul hatte. Doch was will Gott uns mit dieser Geschichte sagen? Ich denke, das wird jedem klar, wenn wir zusammen die Verse 22 bis 23 lesen. Schaut mit mir gemeinsam rein, die Verse 22 bis 23. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. In diesen zwei Versen, die wir zusammen angeschaut haben, gibt Samuel ein allgemeingültiges Prinzip. Gehorsam ist besser als Opfer. Und das ist nicht ein Prinzip, das wir nur im Alten Testament finden, sondern genauso im Neuen Testament finden wir Bibelstellen dazu. Wir lesen im Hebräerbrief, da schreibt der Autor im Kapitel 10, Vers 6, an Brandopfer und Sündopfer hast du kein Wohlgefallen gefunden. Viele von uns denken vielleicht, es ist doch nicht schlimm, was Saul getan hat. Ich meine, er hatte ja gute Motive. Er wollte ja die Schafe oder die Tiere Gott opfern. Doch Samuel gibt hier ein gutes Bild von dem, was Saul getan hat. Und es ist nicht nur ein Bild von dem, was Saul getan hat, sondern ein Bild für jeden, der genauso handelt wie Saul. Wegen seines Ungehorsams ist Saul schuldig der Rebellion, der Arroganz und der Ablehnung gegenüber Gott und seinem Wort. Wir als Kinder Gottes sind genauso Knechte und Diener des Höchsten. Und wir sollen seinem Wort gehorsam sein. Und alles andere ist Rebellion, Arroganz und Ablehnung gegenüber Gott und seinem Wort. Und wie wir als Kinder Gottes dienen sollten, zeigt uns folgende Geschichte. Und ein Autor, die Geschichte, der hat ein Autor geschrieben über ein Dienstmädchen. Und er schreibt, es war ein mühseliger Tag gewesen und ich bat Emily, alle Telefongespräche abzuweisen, während ich ein Nickerchen machte. Und kurz darauf klingelte das Telefon. Es war der Präsident des Weißen Hauses, der angerufen hat. Und er sagt, geben Sie mir bitte Herrn Kent, hier spricht der Präsident. Er schließt, Herr Präsident, ich soll ihn nicht stören. Nun, wecken Sie ihn auf, ich will mit ihm reden. Nein, Herr Präsident, ich arbeite für ihn, nicht für Sie. Und als Herr Kent den Präsident zurückrief, konnte er sein Vergnügen kaum kontrollieren. Er sagte, sagen Sie der Frau, ich will sie hier im Weißen Haus haben. Als Kinder Gottes soll uns nichts wichtiger sein, als dem Wort Gottes zu gehorchen. Ja, selbst wenn die Bundeskanzlerin sich bei dir meldet. Und es geht nicht um die Kleinen, die Aufforderung ist zu gehorchen. Andrew Bonar schrieb dazu, es ist nicht die Bedeutsamkeit der Sache, sondern die Majestät des Gesetzgebers, die der Maßstab für den Gehorsam sein muss. Manche mögen solche winzigen und willkürlichen Regeln in der Tat für unbedeutend halten. Aber das Prinzip des Gehorsams oder Ungehorsams war nichts anderes als dasselbe Prinzip, das in Eden am Fuße des verbotenen Baumes versucht wurde. Es geht im Grunde darum, ist dem Herrn in allen Dingen zu gehorchen, was immer er befiehlt? Ist er ein heiliger Gesetzgeber oder nicht? Sind seine Geschöpfe verpflichtet, seinen Willen vorbehaltlos zuzustimmen? Das hat Andrew Bonar gesagt. Und wir sehen, dass Gott nichts anderes akzeptiert als nur den vollkommenen Gehorsam. Und das ist der dritte und letzte Punkt, den wir uns gemeinsam anschauen. Nur vollkommener Gehorsam wird akzeptiert. Das sehen wir in den Versen 24 bis 35. Erst nachdem Saul konfrontiert oder deutlich gemacht hat, was Gott von ihm fordert, nämlich vollkommenen Gehorsam, sieht Saul seine Schuld ein und offenbart sein Motiv. Er war Gott ungehorsam, weil er Menschenfurcht hatte und nicht Gottesfurcht. In Vers 24 sehen wir, dass Saul wusste, was er macht. Es war ihm klar, von Anfang an war es klar, dass er nicht dem Wort Gottes gehorsam war, denn er sucht vielmehr seine eigene Ehre, als Gott zu verherrlichen. Und das erklärt auch, warum wir in Vers 12 lesen, dass er sich dort ein Denkmal aufgerichtet hat. Bei Saul dreht sich alles nur um Saul. Und Saul wollte wahrscheinlich den Beschluss, den Samuel ihm jetzt gesagt hat über Gott oder den Gott getroffen hat über ihn, den wollte er wieder zurückmachen. Dass Gott ihn verworfen hat, das wollte Saul wieder ändern. Denn er sagt, dass er gesündigt hat. Doch was wir dabei nicht finden, ist tiefe Reue und Buße. Du siehst in Vers 25, dass Saul die Vergebung bei Samuel sucht und nicht bei Gott. Er sagt, nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehr mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Und auch Vers 30 zeigt uns, dass Saul nur die Ehre von den Menschen haben möchte. Ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Samuel zeigt uns in der Tat, wie wichtig Gott es ist, seinem Wort zu gehorchen. Er lässt nämlich Agag herrufen und schneidet ihn in Stücke, den König von Amalek. Er vollführt den Bann an ihm, so wie Gott es Saul befohlen hatte. Das lesen wir in 32 bis 33. Gott ist der vollkommene Gehorsam wichtig. Und was vielleicht als Schwierigkeit hier gesehen werden kann, ist, dass der ein oder andere vielleicht die Meinung bekommt, dass Gott seine Meinung geändert hat. Ich meine, was bedeutet Vers 11, wo wir gelesen haben, es freut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meinem Wort nicht erfüllt. Oder Vers 35, das Ende unseres Predigtextes, und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trug Kleid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Unser Predigtext zeigt ganz klar, dass Gott seine Meinung nicht geändert hat. Sonst hätten wir hier einen Widerspruch. In Vers 29 steht, auch lügt der Ruhm Israels nicht. Das ist der Verweis auf Gott. Auch lügt Gott nicht. Es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Wir können also, wenn wir hier das Wort Reue lesen, es nicht so verstehen, wie wir es auf uns selbst beziehen. Als wir ein Sofa gekauft haben, und es schnell kaputt gegangen ist, dann haben wir es bereut, es gekauft zu haben. Doch Gott bereut nicht, wie wir Menschen. Weil die Bibel uns ganz klar sagt, dass Gott souverän ist. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er führt alles nach seinem Willen aus. Die Reue, die hier erwähnt ist, deutet vielmehr auf die Tragik der Sünde hin. Wir sehen, wie sehr Gott den vollkommenen Gehorsam fordert und wie er die Sünde verabscheut. Wir sehen, wie schlimm Gott die Sünde von Saul sieht. Und das drückt er damit aus. Der Herr ändert nicht seine Meinung oder seinen Sinn. Ändert nicht seine Absichten. Er fordert immer noch den unveränderten und vollkommenen Gehorsam. Und Saul handelte durch den Ungehorsam in Rebellion gegen Gott. In Vers 28 benutzt Samuel ein Bild, um Saul deutlich zu machen, was nun seine Folge ist. Er sagt, Saul hat nämlich am Gewand von Samuel festgehalten, dann ist es ein Stück zerrissen, also ein Stück ist abgerissen, und Samuel sagt zu ihm, so hat auch Gott deine Königsherrschaft abgerissen. Gott hat dieses Königreich von dir abgerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Und das deutet schon darauf, dass Gott einen Plan hat und schon immer hatte, und zwar David als König zu machen. Und in einem späteren Ereignis, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Kinder, an die letzte Ansprache, die David gemacht hat, über David und Saul in der Höhle. Was hat David gemacht, als Saul geschlafen hat? Er hat von seinem Zipfel etwas abgeschnitten. Und was hat Saul gesagt? Jetzt erkenne ich, dass Gott einen anderen König auf meiner Stelle setzt. Es ist das die Erfüllung, die Samuel hier Saul gibt. So wie der Zipfel abgerissen ist, so ist seine Königsherrschaft abgerissen. Und Gott hat sie einem anderen gegeben, und zwar David, der den Zipfel von Saul in der Hand hält, einige Kapitel später. Doch an David gilt der gleiche Maßstab wie an Saul. Er hat sich nicht verändert. Gott fordert den vollkommenen Gehorsam. Gott akzeptiert nur den vollkommenen Gehorsam. Und hier an dem Punkt müssen wir als Kinder Gottes eingestehen, dass wir es nicht schaffen. Aber was wir nicht schaffen, hat ein anderer an unserer Stelle geschafft. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Im Hebräerbrief steht, wir haben schon ein Vers davon genommen, Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 5 bis 10 möchte ich uns vorlesen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfer und Sündopfer hast du keinen Wohlgefallen gefunden. In Vers 7, Hebräer 10, Vers 7 sagt er, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, um das zweite aufzurichten. Und Hebräer 10, Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Darum haben wir als Kinder Gottes Hoffnung. Darum leben wir für Gott, weil sein geliebter Sohn für uns bis zum Tod gehorsam war. Lasst uns Gott für seinen Sohn anbeten. Amen. Allmächtiger Vater, ja, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich verherrlichen, wir danken dir, dass du, Herr, uns den Gehorsam deines Sohnes zusprichst, dass er dir vollkommen gehorsam war, denn dein Maßstab hat sich nicht verändert. Wir danken dir, Herr, dass du in unserer Unvollkommenheit, in unserer Sünde uns zudeckst mit der Vollkommenheit und dem Kleid deines Sohnes Jesu Christi. Ja, wir danken dir für diese Wahrheit, die du uns heute gegeben und offenbart hast in 1. Samuel 15. Herr, schenke du uns Kraft und Gnade, dieses Wort auch über die Woche zu behalten, uns damit zu beschäftigen und Trost und Gnade zu finden in der Wahrheit, dass dein Sohn Jesus Christus alles vollbracht hat. Ja, er ist gekommen, um dein Wort vollkommen zu erfüllen, um dir gehorsam zu sein, weil wir es nicht können. Dafür danken wir dir. Amen.